886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern ein bisschen über ein paar der Top-Themen des Tages, wie immer um diese Uhrzeit, und starten damit natürlich dem großen Thema bei uns in den Nachrichten auch überall zu hören. Die Landtagswahlen in Salzburg sind geschlagen und war schon relativ, sage ich mal, fulminant, die Ergebnisse, die da zu sehen waren, also einfach vor allem die Unterschiede, die da rausgekommen sind, und die Stimmverschiebungen. Die prozentuell zumindest größten Verlierer sind die, die Erster geworden sind. ÖVP minus 7,4 Prozentpunkte, aber trotzdem 30,37% und damit eben Platz 1. Danach die FPÖ mit einem Plus von 6,9 Prozentpunkten und auf 25%. Und die SPÖ hat ihr deutlich schlechtestes Ergebnis seit 1945 in Salzburg, und zwar mit nur 17,87%. Und dann die große Überraschung schlechthin überhaupt, das ist eigentlich fulminant. Die haben plus 11,25 Prozentpunkte hingelegt. Die KPÖ jetzt bei 11,6%.
Ja, damit hat kaum jemand gerechnet, glaube ich.
Also hätte ich so zumindest in dem Ausmaß auch vorher nicht irgendwo gehört oder gelesen, dass denen so ein fulminanter Sieg zugetraut wird. Ja, und was schreiben jetzt und reden ein paar der Kommentatoren und der Beobachter, Beobachterinnen? In der Presse zum Beispiel wird geschrieben, auf der einen Seite über die FPÖ: weniger radikal, gleich erfolgreich. Die nächste Etappe des FPÖ-Aufstiegs. Also die FPÖ ja in den letzten Landtagswahlen überall dazu gewonnen, auch in den Bundesumfragen auf Platz 1 oft zu sehen, seit einigen Monaten. Und weniger radikal, warum hat das geschrieben, die Presse? Weil Marlene Swatzek da einfach, die Spitzenkandidatin und FPÖ-Landeschefin, sich immer wieder mal versucht, etwas moderater auszudrücken, oder auch wenn bestimmte Aussagen von zum Beispiel einem Herrn Waldhäusl oder einem Herrn Kickl kommen, sie dann meint, ja, sie hätte es etwas weniger scharf formuliert oder sie hätte es anders formuliert, versucht also immer etwas den gemäßigteren Kurs zu gehen innerhalb der eigenen Partei, ist aber trotzdem nicht irgendwie abtrünnig oder stellt sich auch in keiner Weise gegen Herbert Kickl. Zumindest war sie auch einer der Ersten, die unterstützt hat bei seiner Obmann-Frage. Und das ist aber eben das, was da versucht wird zu analysieren. Also ja, auf dem FPÖ-Kurs mitschwimmen, mit den sehr teilweise polarisierenden Positionen, auch mit sehr scharfen Ansagen. Sie versucht halt ein bisschen moderater zu machen und fährt damit aber sehr gut, ist damit auch die im Moment stimmenstärkste FPÖ-Landeschefin in Österreich.
Na schon.
Und der andere Blick geht eben zur KPÖ, weil das ist natürlich, also woher, was ist das? Man denkt sich vor allem, also Kommunismus so per se, glaube ich, sind die meisten in Europa geheilt von dieser Idee. Das ist also, das ist ja nicht jetzt so etwas, wo man sagt, das kommt wieder auf. Aber worum es wirklich geht, ist da vor allem der Mann Kai-Michael Dankl, der Spitzenkandidat eben, und der sich einfach schon lange Zeit, und das wird auch hier analysiert, um die, unter Anführungszeichen, kleinen Leute kümmert.
Genau.
Das Thema, das die KPÖ in Salzburg im Wahlkampf ganz groß forciert hat und sich auf die Fahne geheftet hat, ist das Thema leistbares Wohnen. Und das sind andere Dinge, also da gibt es schon seit Ewigkeiten Sprechstunden, wie das ja auch üblich ist bei den kommunistischen Parteien, wo er zum Beispiel auch Leuten hilft, die sich einfach nicht bei Wohnleisthilfsanträgen auskennen und denen unterstützt. Oder er hat auch schon seit Jahren immer was von seinem Gehalt gespendet, 400 Euro vom Gemeinderatsgehalt beispielsweise immer gespendet, um eben Menschen zu helfen, die sich schwer tun. Und diese Dinge einfach durchgezogen und haben da offenbar ein glaubhaftes Bild von sozialem Engagement liefern können und damit jetzt diesen unfassbaren Wahlerfolg hinlegen können, wo man wirklich sich auch überlegen muss, ob es nicht eine andere Partei gäbe, die eigentlich sich das Soziale nicht nur auf die Fahnen, sondern sogar in den Namen geschrieben hätte.
Ja.
Das war dann die Partei, die nämlich auch verloren hat mal wieder. Eben minus 2 Prozentpunkte, ein bisschen mehr. Die SPÖ, die hat da wieder mal nicht punkten können, und das, obwohl ja diese Themen eben, also sprich leistbares Leben, Wohnen, Lebensmittelteuerung und so weiter, theoretisch ihre Kernthemen sein sollten.
Ja.
Hat aber nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, ja.
Wie so oft übrigens die letzten Landtagswahlkämpfe über. Auch sagen einige natürlich die internen Streitereien mit dem Vorsitz ja. Aber ganz alleine dürfte das nicht der Grund sein, einfach sondern kaum mit Themen durchgekommen, weil auch gar nicht probiert. So zumindest die Analyse von einigen. Und das, was die ÖVP natürlich erklärt, warum sie verloren hat, ist einfach der quasi aktuelle Regierungs- oder Amtsinhaber Malus. Also kein Bonus, weil einfach die Situation so schlecht ist. Vielen geht es nicht gut, vielen geht es vor allem auch schlechter als vor einigen Jahren. Dann ist es selten so, dass mal die Welt, die gerade im Amt sind, ja, vielleicht könnte man trotzdem etwas mehr dagegen tun, einfach sagen, ja, ist halt so. Aber ja, das ist zumindest die Erklärung, sagen wir so, die sie selber liefern dafür, dass sie diese Niederlage eingesteckt haben.
Ich finde es auch spannend, dass leistbares Wohnen, dass damit eigentlich hauptsächlich die KPÖ gepunktet hat mit dem Thema und auch damals in Graz, da ist ja inzwischen eine KPÖ-Bürgermeisterin.
Richtig.
Und dass das eigentlich, aber das ist ein Thema, das so viele Menschen betrifft und dass man sich so heftig auf die Fahnen schreiben könnte, eben als sozial ausgeschriebene Partei.
Auch vor allem, wenn man auf die Wählerströme noch schaut, ganz kurz nur, die Wählerströme nämlich zur KPÖ von allen Parteien.
Ja.
Auch von der FPÖ, von den Schwarzen, ich meine natürlich in unterschiedlichem Ausmaß, ist eh klar, viele von der SPÖ und den Grünen, auch von den Neos, aber trotzdem, also aus allen Parteien doch vorhandene Wählerströme zur KPÖ und ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, dass diese Menschen alle Kommunisten geworden sind und das ernsthaft verfolgen, dieses Wort der Ideologie oder die Ideologie des Wortes, sagen wir so, sondern eben die Themen, die dort gesetzt worden sind, viel zu alles Engagement, offenbar doch über 11% anspricht, von vorher quasi nicht vorhanden.
Ja.
Also ja, sehr, sehr spannend. Ja? Gut, kommen wir zu einem anderen Thema.
Ja, geht auch um Kosten, aber in einem bisschen einem anderen Ausmaß. Es ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden und viele Zeitungen berichten. Die Zeit schreibt zum Beispiel Aufrüsten wie im Kalten Krieg. Die FAZ hat geschrieben, weltweite Militärausgaben, Rüstung nimmt weltweit zu. Und auch der Standardtitel, weltweite Militärausgaben erreichen neuen Rekordwert. Das Stockholmer Internationale Friedensinstitut, das heißt SIPRI in der Abkürzung, hat veröffentlicht neue Daten. Und zwar die Daten zu den weltweiten Militärausgaben. Ist jetzt nicht überraschend, dass die gestiegen sind, weil es ist Krieg in Europa, es gibt auch im asiatischen Raum viele militärische Spannungen und das ist jetzt nicht überraschend, dass das gestiegen ist, aber die Summen sind einfach unfassbar. Also weltweit kommen wir mit Militärausgaben auf einen neuen Höchststand von 2,24 Billiarden Dollar. Eine Billiarde sind 1000 Billionen und eine Billion sind 1000 Milliarden.
Und wir reden da aber schon von unsere Erzählung, also nicht amerikanischen ja, Million, nicht, Billion, genau. Trillion.
Ja, unser, in Deutsch, ja.
Also Millionen, Milliarden, Billionen und dann noch einmal Billiarden.
Ja, also es ist unfassbar. Spitzenreiter, wenig überraschend.
Ja, klar.
Die USA, 877 Milliarden Dollar geben die aus. Das sind 3,5% ihres Bruttoinlandsprodukts. Und das sind übrigens mehr als dreimal so viel wie die Zweitplatzierten. China. Ja. Und dann kommt Russland und das ist aber dann schon alles viel, viel weniger. Aber ja, es ist einfach unglaublich, was da ausgegeben wird. Wie gesagt, wenig überraschend, Krieg in Europa und Ukraine und Spannungen in Asien. Ich habe mir mal angeschaut, ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen tragisch, weil wenn man googelt zum Beispiel, wie viel würde eine Welt ohne Hunger kosten, also wenn man so, da gibt es ja Daten dazu von der Welternährungsorganisation, wie viel würde das kosten, wenn man den Hunger weltweit beseitigt, 267 Milliarden Dollar. Also
nix.
Nicht mal so viel wie China ausgibt fürs Militär.
Mhm.
Und das ist irgendwie schon traurig. Ja? Ich denke, dass es gäbe Wege, dieses Geld anders auszugeben. Aber ja, Militärausgaben steigen dazu, halt auf der ganzen Welt.
Ja, wobei man dazu sagen muss natürlich, also es ist immer so diese Wunschvorstellung, wenn alle keine Waffen haben und alle friedlich im Raum sitzen, passt hey, dann reicht aber einer oder ein paar, die halt dann plötzlich einfach anfangen, souveräne Staaten zu überfallen und einzunehmen und zu annektieren. Und dann wird es halt happig. Das ist leider, also die Welt ist leider einfach nicht gut. Natürlich ist die Summen sind irre.
Die Summen sind absurd, ja.
Aber es ist halt leider, ja.
Es ist übrigens der stärkste Anstieg in Militärausgaben seit Ende des Kalten Krieges.
Ja, bedenklich natürlich, aber wie gesagt, wir kriegen ja immer wieder mit, warum es so ist aktuell. Ja. Und zu Entwicklungen, die bedenklich sind, komme ich mit der letzten Meldung und einer Geschichte. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Geschichte, sondern um die Reaktionen dazu. Es hat die Kronenzeitung gepostet, da ein Foto eines Klimaaktivisten und der hat ein eingegipste Handgelenk und schreibt, Schmerzgriff hat mir Handgelenk angebrochen. Und da ist die Geschichte nur ganz kurz eben, er hat sich angeklebt, ist weggetragen worden und dann eben Handgelenk angebrochen worden.
Mhm.
Ich habe mir das kurz angeschaut und habe dann halt einmal auf die Kommentare geklickt, da auf Facebook. Und da steht zum Beispiel, angebrochen ist zu wenig. Oder richtig so, gehört immer so gemacht. Oder gut gemacht, liebe Polizei. Ja, zweiter Arm auch gleich. Bravo, hoffentlich hat's wehgetan. Supi, leider nur einen. Gut gemacht. Oder auch, soll froh sein, dass es nur im Handgelenk war. Die Polizei gehört mehr Macht und hätte auch anders ausgehen können. Manche werden ja auch am Genick angefasst. Also das war etwas, was mich irgendwie so dermaßen schockiert hat und fassungslos gemacht hat, weil, und ich habe das heute dann gepostet, ich habe dann eine Collage zusammengestellt aus diesen Kommentaren zu dem Foto, das da gepostet, und da geht es gleich wieder drunter weiter. Auch da wieder richtig so und natürlich. Und ich habe versucht, in dem Text darüber eigentlich zu sagen, was genau eigentlich los ist mit unserer Gesellschaft, ja, dass wir, dass so viel Hass, und das sind nur ein paar Kommentare, das sind hunderte drunter, wo sich viele so lesen, dass man einer Person, einem Menschen, einem anderen Menschen, einem menschlichen Lebewesen, Knochenbrüche, Schmerzen, Leid oder den Tod wünscht, ja, weil die Person sich an die Straße klebt. Ja, ja. Dass man von dem Protest nichts hört, ganz ehrlich, ich halte auch nichts davon, das ist auch eine legitime Meinung, dass man sagt, es gäbe intelligentere Wege vielleicht, um auf das Klimaproblem aufmerksam zu machen. Ja. Aber wo kommen wir hin als Gesellschaft, wenn es völlig normal ist? Und auch wenn ich es versuche schon aufzuzeigen und versuche in dem Posting zum Beispiel zu einem gemäßigteren Diskurs aufzurufen und sage, hey Leute, bitte Mensch bleiben. Ja. Auch darunter wieder welche kommen, na genau so kehrt das die Nerven unter. Das zum Beispiel macht mich wahnsinnig nachdenklich und finde ich irrsinnig beunruhigend, weil man denkt, was ist das für eine Eskalationsstufe, wenn wir da hingehen? Vor allem auch, wenn man sich die Profile anschaut, ich habe es zwar unkenntlich gemacht, aber wenn man den Link auf, ich habe den Link dazu von zum Originalposting, das sind nicht irgendwelche maskierten Sturmwaffen-Typen und die sich irgendwie militärisch betätigen. Das sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Vielleicht erwischt ihr euch selber, wie ihr euch im ersten Augenblick, als ihr das gesagt habt, gedacht habt, ha, gut so. Aber ist das wirklich das, wie wir einen Diskurs führen wollen in unserer Gesellschaft? Ja. Dass sich Menschen Schmerzen und Leid zufügen, weil sie was machen, was vielleicht nicht sehr gescheit ist?
Ja.
Keine Ahnung.
Also, man kann über die Protestform diskutieren.
Auf jeden Fall soll man unbedingt.
Ich verstehe auch, wenn man wütend ist, wenn man im Stau steht.
Ja.
Aber also ich finde es ein bisschen fehlgeleitet. Also die Konsequenzen von, die Konsequenzen von dem, wogegen da protestiert wird, werden viel schlimmer sein, als 10 Minuten zu spät in die Arbeit kommen oder 20 Minuten zu spät in die Arbeit kommen. Und dann jemandem das wünschen, weil man eben 20 Minuten zu spät in die Arbeit kommt oder weil man mühsam im Auto sitzt, das ist schon, das ist nicht mehr verhältnismäßig, finde ich.
Nein, absolut. Also generell sollte man überhaupt nie über körperliche Gewalt wünschen. Also wenn man, wenn einer sowieso das schlimmer macht, okay, dann weiß ich nicht. Ja. Aber bei sowas so zu eskalieren, also noch öffentlich so rauszuhauen, so ganz normal und selbstverständlich, ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, finde ich. Keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht den großen Moralapostel spielen, das ist nur was, was mich wahnsinnig beschäftigt hat. Vielleicht kann man immer ein bisschen in sich gehen, bevor man irgendwie irgendwas von sich gibt und einfach denken, ja, kann ich es vielleicht ein bisschen sanfter formulieren, muss ich gleich so dermaßen eskalieren.
Und einfach vorsichtig sein bei Gewaltfantasien.
Ja, das ist nicht gesund und nicht gut, ja, meine Meinung zumindest. Oder anders gesagt, immer gilt, Mensch bleiben, gerade auch beim Diskutieren oder Streiten. 8.18 Uhr, hier ist 88.6. Schönen guten Morgen.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6